Wir bewegen uns in dieser Fastenzeit immer näher an Ostern heran, immer näher an die Karwoche. Und für viele Menschen in Deutschland ist das inzwischen relativ bedeutungslos. Eigentlich, bis auf dass man Feiertage hat, nicht mehr wahnsinnig relevant. Für uns, die wir an Jesus glauben oder ihm nachfolgen, ist das so eigentlich das zentralste Ereignis unseres Glaubens und des Kirchenjahres, auf das wir zugehen. Und heute wollen wir uns Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, aber nicht aus der Perspektive schon bei Jesus, sondern aus einer Perspektive, die viele tausend Jahre vorher geschieht, und zwar aus dem Alten Testament, dem zweiten Buch Mose, dem Exodus, also dem Auszug, wie er oft genannt wird. Exodus ist eine ähnlich schillernde Geschichte wie vielleicht auch Noah, da hatten wir vor ein paar Wochen die Predigt. Weiß nicht, ob irgendwer von euch einen dieser Filme schon gesehen hat. Sie sind in letzter Zeit erschienen. Beides, Noah und Exodus, sind großartige Geschichten, die man gerne und gut verfilmen kann und die Menschen immer noch seit Jahrtausenden faszinieren. Das Original ist besser, sage ich euch. Wir wollen uns aber jetzt heute fragen, warum sind es nicht nur faszinierende Epos-Geschichten, die sich irgendwie mit grandiosen Bildern verfilmen lassen, sondern viel wichtiger, warum ist das auch deine und meine und unsere gemeinsame Geschichte, die hier insbesondere im Exodus, im zweiten Buch Mose, erzählt wird? Und wenn wir uns jetzt dem so annähern, ich glaube, wir können die Bedeutungskraft von dem Exodus, von dem Auszug aus Ägypten, vom israelitischen Volk, kaum für Israel in ihrer Bedeutung überschätzen. So wie das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, unser Fundament ist und das Zentrum unseres Glaubens ist, ist der Exodus das Fundament und das Herz des jüdischen Glaubens. Immer wieder wird im Alten Testament und im Neuen Testament auf genau dieses Ereignis hingewiesen und Bezug genommen. Vielleicht kann man es, zugespitzt so sagen, von einem Ausleger, was das Kreuz Jesu für die Christen bedeutet, entspricht dem, was der Exodus für Israel bedeutete. Und die Rettung von Ägyptern, von den Ägyptern durch das Schilfmeer war in ihrer Bedeutungskraft für Israel, was für die christliche Kirche die Auferstehung Jesu ist. Auf dieses Fest gehen wir hin, auf Kreuzigung und Auferstehung, und wir wollen es aus der Perspektive des Exodus betrachten. Ist das so? Der Exodus ist wie das Kreuz, der Zug durchs Schilfmeer ist wie die Auferstehung in ihrer Bedeutungskraft? Einige Ausleger würden sagen, der Exodus ist einer der Schlüssel, um überhaupt die Bedeutung des Kreuzes zu verstehen. Also das Alte Testament hat Bedeutung, hat Relevanz und schließt für uns einiges auf, was wir sonst verpassen würden. Wir lernen hier, was meint die Bibel eigentlich, wenn sie von Erlösung spricht zum Beispiel? Was meint die Bibel damit? Und wir bekommen nicht nur ein Bild von dem Kreuz, sondern grundsätzlich auch von dem Wesen und dem Handeln Gottes, das er hier ganz offen darlegt. Das erklärte Ziel Gottes, das er immer wieder durch diese Erzählung hindurch selbst äußert, ist, damit sie mich erkennen. Der Exodus ist, damit die Menschen damals, wie heute, wie du und ich, Gott erkennen. Das ist sein Wunsch, das ist das, was dahinter liegt. Und wenn wir also jetzt als Gemeinde heute davon sprechen, dass wir evangeliumszentriert sind und dass wir danach leben und glauben wollen, dann hätten wir vielleicht zur Zeit Moses gesagt, wir wollen exoduszentriert leben und glauben und handeln. Das ist die Bedeutungskraft von diesem Ereignis. Wir wollen ein bisschen eintauchen und werden so einen Höhenflug über diese Geschichte hinweg machen. Wir fangen an ganz am Anfang, wie man bei einer guten Geschichte auch anfängt, in Kapitel 2. Da lesen wir folgenden Vers, in Vers 7. Aber die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich und wurden überaus stark. Das Land füllte sich mit ihnen. Und das Land, das hier gemeint ist, ist das Land Ägypten, in dem Israel zu dieser Zeit lebt oder die Hebräer leben. Eigentlich nicht ihre Heimat, sie sind dort durch verschiedene Umwege hingeraten. Und jetzt lesen wir aber diesen Satz. Vermehrten sich, fruchtbar, füllten das Land. So, für alle Bibelfesten. Bringt es irgendwas zum Klingeln? Ja, ich höre es ein bisschen flüstern. Gott segnete die Menschen, die er in seinem Ebenbild geschaffen hatte. Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. 1. Mose 1, ganz am Anfang der Schöpfung der Menschheit, der Welt. Genau dieselben Schlagworte. Was zeigt uns das? Worauf weist uns das hin? Ich glaube, das ist ganz, ganz bewusst so geschrieben. Das ist kein Zufall, dass genau diese drei Worte hier vorkommen. Es deutet was an, nämlich dass Israel, selbst wenn sie zu dieser Zeit in Ägypten sind und nicht alles glatt läuft, aber es deutet etwas an von dem guten, ursprünglichen, segensreichen und erfüllten Leben, das Gott eigentlich in diese Welt gesetzt hat. Dieses Bild wird hier für den antiken Leser und vielleicht jetzt auch für uns so ein bisschen innerlich geweckt, wenn er das liest und ah, ja, das kenne ich. So hat Gott die Welt erschaffen und so hat er sie erdacht. Es gibt natürlich auch den Kontrast dazu in der Geschichte, den Pharao. Der Pharao wird dargestellt, das ist der Herrscher, unter dem die Israeliten zu dieser Zeit leben, als der grausame Diktator, der die Israeliten unterdrückt und versklavt und in Zwangsarbeit steckt. Er geht sogar so weit, die Neugeborenen umbringen zu lassen. Und spätestens an dem Punkt, denke ich, wäre auch heute der mediale Aufschrei groß und wir können uns einig sein, das ist ein grausamer Herrscher. Das ist keine fruchtbare und lebensbringende Lebenssituation, unter der die Israeliten hier leben. Das ganze Volk wird ausgebeutet, unterdrückt, all ihre Rechte beraubt. Und deswegen lesen wir am Ende von Kapitel 2 im 2. Mose, das Ende von dieser Beschreibung, die Israeliten stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien wegen der Arbeit drang zu Gott. Gott hörte ihr Stöhnen und dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Gott sah also nach den Israeliten und kümmerte sich um sie. Und wenn ich das so lese, denke ich mir, wie viele Menschen auf dieser Welt werden wohl auch heute zu Gott rufen. Zu Gott schreien um Hilfe, auch in diesen Tagen ganz konkret. Manches davon sicher sehr laut und sichtbar, dieser Hilferuf, aber vielleicht auch in unseren Leben und Herzen manchmal ganz still und leise und unbemerkt von außen. Diese Wahrnehmung, Gott hilft doch, kann ja auch manchmal dazu zu verleiten, zu denken, Gott hat uns vergessen oder verlassen. Er hört das nicht, er sieht das nicht, was hier los ist. An dieser Stelle ist die Selbstvorstellung Gottes, die er im Exodus vornimmt, wie er sich selbst offenbart und zeigt, aber was ganz anderes. Wir lesen in Kapitel 3 weiter, in Vers 7 bis 8, da steht, doch Jahwe, also Gott, der Herr, sprach weiter, ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk in Ägypten misshandelt wird und habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Nun bin ich herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen, in ein gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Zwei zentrale Motivationen Gottes sehen wir hier, erkennen wir hier. In diesen Versen, Gott sieht, Gott hört, Gott kennt unsere Situation, deine Situation. Und es kümmert ihn. Es steht hier, nun bin ich herabgekommen. Es kümmert ihn und es bewegt sein Herz und es bewegt seine Hand zum Handeln. Nichts an der Gewalt, an dem Leid, an der Ausbeutung, die er hier sieht, die Unterdrückung und die Ungerechtigkeit entspricht ja dem, was Gott für dich und mich, für diese Welt erdacht und vorgesehen hat. Es kümmert ihn. Und in den Versen vorher, in Kapitel 2, haben wir gesehen, dass es noch einen Beweggrund gibt. Da steht, dass Gott seinem Wort, seinem Versprechen, seinem Bund treu ist. Er sagt, ich erinnere mich an den Bund, den ich geschlossen habe mit Abraham, Isaak und Jakob, den großen alttestamentlichen Figuren. Und auch deswegen, weil ich mich an meine Zusagen und an meine Versprechen halte, werde ich handeln und greife ich ein. Und das Gleiche gilt auch heute noch für uns. Vielleicht weckt es in dir auch so einen leisen Hunger zu sagen, dann möchte ich auch die Zusagen und die Versprechen Gottes kennen, wenn er dazu steht. Wenn ich mich darauf berufen kann, dass dieser Gott sich dazu stellt. Vielleicht ist es ein Anreiz zu sagen, ich möchte wissen, was er uns offenbart, was er uns sagt. Ein alttestamentlicher Ausleger, Christopher Wright, den ich sehr liebe und schätze, der schreibt das mal zusammenfassend so. Gott Jahwe ist der Exodus-Gott, der Gott, der sieht, hört und weiß um das Leiden der Unterdrückten. Gott Jahwe ist der Gott, der das, was er sieht, hasst. Er ist der Gott, der entschieden handelt, die Unterdrücker zur Rechenschaft zieht und die Unterdrückten befreit. So werden beide ihn erkennen, entweder durch das Gericht oder in freudigem Lob, Dank und Hingabe. Das ist der Gott des Exodus. Und das gilt auch für unsere konkreten Situationen, aber es gilt auch ganz grundlegend für den Lauf und die Geschichte dieser Welt. Wie tut das jetzt Gott in dieser Exodus-Erzählung? Wie begegnet er dem, wenn er sagt, ich habe gehört und gesehen und kenne es und bin herabgekommen? Zunächst mal beruft und sendet er die Figur Mose, die Person Mose. Mose ist eigentlich ein hebräisch-israelitisches Kind, das eigentlich gar nicht leben sollte, aber durch den Mut der Mutter und ich glaube auch Gottes Fügungen kommt es so, dass Mose gerettet wird, durch einen Korb im Nil herantreibt, bis er am Pharao-Palast landet und dort von den Frauen aufgenommen wird und eigentlich dort am Pharaoshof jetzt aufwächst und so dem Massenmord der Kinder entgeht. Und Mose ist den Gott beruft, den er ruft, um sein Volk herauszuführen und zu befreien. Mose wird sozusagen der Stellvertreter Gottes. In einer Stelle ist sogar wortwörtlich der Satz, ich habe dich, Mose, für den Pharao zum Gott, zum Elohim, zum Gott eingesetzt. So begegnet Mose dem Pharao. Ist es nicht auch das eine Geschichte, die uns irgendwie bekannt vorkommt? Gott ist herabgekommen und sendet einen Retter. Ist das nicht die Geschichte von Advent? Von der Ankunft Jesu? Gott mit uns, nicht mehr als Gottes Stellvertreter dann, sondern als Gott selbst in menschlicher Natur. Der kommt, um sein Volk und die Menschen zu befreien. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel das Matthäus-Evangelium mal lest und die ersten paar Kapitel, die haben eine erstaunliche Ähnlichkeit zu der Exodus-Erzählung. Das ist fast, als hätte man die Blaupause so aufeinander gelegt und sieht, wie diese Geschichte, und das Matthäus-Evangelium ist ja speziell auch an Juden gerichtet, wie diese Geschichte hier nachgezeichnet wird. Von Mose und dem Exodus und Jesus und dem Exodus oder Jesus und dem Kommen zur Rettung. Mose wird von Gott an diesem Dornbusch, eine ganz bedeutungsreiche Szene, auch berufen. Und Gott sagt zu ihm, nun geh. Ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Kein kleiner Auftrag. Irgendwie nachvollziehbar, dass Mose da Zweifel hegt. Und Mose selbst dann sagt, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Mose diskutiert mit Gott. Mose hat Einwände, Mose hat Vorbehalte. Gott ist geduldig und beharrlich mit all dem, hört ihm zu und bringt immer wieder ermutigende Gegenvorschläge. Und einen dieser Ermutigungen wollen wir uns nochmal konkreter anschauen, weil sie mit etwas zusammenhängt, was wir gerade am Anfang schon angeschnitten haben. Gott ermutigt Mose mit ganz verschiedenen Zeichen und eines lesen wir in Exodus 4. Das steht in den ersten Versen. Da erwiderte Mose, und was ist, wenn sie mir nicht glauben, wenn sie nicht auf mich hören und sagen, Jahwe, der Herr ist dir gar nicht erschienen? Dann spricht Gott, Mose, was hast du da in der Hand? Einen Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf die Erde, befahl Jahwe. Und Mose tat es. Da wurde der Stab zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Mose ist Hirte übrigens an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob das eine Hirtenqualifikation ist, von Schlangen davon zu rennen, anstatt sie zu besiegen. Aber der Stab wird zu einer Schlange, auch irgendwie verständlich, davon davor zu rennen. Und Jahwe rief, pack sie beim Schwanz. Mose greift nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Damit werden sie glauben, dass Jahwe, der Herr, dir erschienen ist. Also eins dieser Zeichen, das er Mose an die Hand gibt, zu sagen, okay, wenn du das tust, wird das ein Zeichen sein, damit sie mich erkennen. In der Wüste wird Mose in dieser Szene dargestellt als einer, der die Macht der Schlange bändigen oder beherrschen kann. Mit der Hilfe Gottes natürlich. Warum ist das interessant? Wir gehen kurz Ausflug in die ägyptische Kultur. Hier habt ihr so eine Pharaonen-Mumifizierung. Was seht ihr oben auf der Krone? Genau, zwei Schlangen sind dort abgebildet. In der Antike oder speziell in der ägyptischen Kultur waren Schlangen oft ein Zeichen von königlicher Autorität. Was hat der Pharao noch in der Hand? Zwei Dinge. Das eine sieht auf jeden Fall aus wie ein Stab. Schlangen und Stäbe. Wir haben gesehen, wie die Geschichte Israel verbindet mit der guten Schöpfung Gottes. Ganz am Anfang, es war fruchtbar, sie vermehrten sich, all das. Hier sehen wir eine andere Verbindung, ganz zum Anfang der biblischen Geschichte. Die Schlange ist die, die nämlich dort, wo Gott alles gut und vollkommen geschaffen hat, kommt und alles verdreht, alles in Zerbruch bringt, was Gott geschaffen hat. Sie rebelliert, leitet andere dazu an zu rebellieren und zerstört, die gute Schöpfung wird zum Widersacher Gottes. Pharao wird als dieser Widersacher, als diese Schlange dargestellt. Er ist es, der hier die Menschen unterdrückt, der die Menschen ausbeutet, der Gott in Frage stellt, wie wir es gleich sehen werden, und Gott anzweifelt. Der Pharao steht hier nicht einfach nur für einen Herrscher aus einer Vielzahl an antiken Herrschern und Königen, sondern er ist ein Mensch, der sich mindestens auf Augenhöhe mit Gott sieht, wenn nicht sogar mehr. In Exodus 5 lesen wir folgende Zeilen. Also jetzt sendet Gott Mose und er hat sich quasi überreden lassen, zusammen mit seinem Bruder Aaron. Und danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk gehen, damit sie für mich in der Wüste ein Fest feiern können. Hier ist übrigens noch nicht mal die Rede von lass sie für immer gehen, sondern hier ist quasi für so eine Auszeit in der Wüste, für eine Anbetungsauszeit die Rede. Jetzt kommt die Antwort vom Pharao. Ha, wer ist der Herr, dass ich auf ihn hören und Israel gehen lassen sollte? Ich kenne diesen Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Sie entgegneten, er ist der Gott der Hebräer, er ist uns begegnet. Deshalb wollen wir 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und für den Herrn, unseren Gott, ein Opferfest feiern, damit er uns nicht durch Krankheit oder Krieg sterben lässt. Da herrschte der König von Ägypten die beiden an. Mose und Aaron, was fällt euch eigentlich ein, dass ihr die Leute von ihren Pflichten abhalten wollt? Los, geht zurück an eure Arbeit. Also haltet die Leute doch nicht ab vom Arbeiten, von ihrem Sklavendienst. Was soll das Gerede hier? Ich kenne diesen Gott nicht. Ich will mit ihm nichts zu tun haben. Der hat mir nichts zu sagen. Geht mir aus den Augen. Ich habe hier das Sagen. Im Zentrum dieser Konfrontation steht die Gleichgültigkeit des Pharaos gegenüber Gott. Es hat für ihn schlicht keine Bedeutung. Pah, wer soll dieser Gott sein? Kenne ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Und Pharao sieht sich erhaben über diesen Gott. Zumindest mit ihm auf Augenhöhe. Und er weigert sich, Gott anzuerkennen, geschweige denn ihm zu gehorchen. Ist das manchmal unsere Herzenshaltung? Vielleicht ist es ganz grundsätzlich eine Herzenshaltung, mit der du ringst, zu sagen, ja, diesem Gott wirklich zu glauben und zu vertrauen. Zu sagen, er ist wirklich der Gott, der über mir steht, der über meinem Leben steht. Damit tue ich mir schwer. Dich darauf einzulassen, anstatt ihn abzuweisen. Aber wir kennen auch die Rebellionsmomente, die kleiner aussehen in unseren Herzen, wo wir vielleicht ähnliche Herzensregungen in uns spüren. Mit Stolz und mit Selbstsicherheit begegnet hier der Pharao dem Gott Jahwe, dem Gott Israels, dem Gott der Bibel, dem Gott des Exodus. Und wir werden sehen, er wird dafür gerichtet werden. In Galater schreibt Paulus mal diesen Satz: Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Es ist hier also so ein bisschen so, als ob der Pharao stellvertretend für all die bösen Mächte und Gewalten, die Gott herausfordern, steht. Und der Rest der Geschichte könnten wir deswegen mit der Brille lesen, dass Gott jetzt darauf antwortet und sich selbst diesen bösen Mächten und Gewalten, die ihm entgegenstehen wollen, vorstellt. Dass er sich der Welt vorstellt und letztlich auch dir und mir vorstellt. Wir machen einen kurzen Szenenwechsel auf einen Spielplatz. Letztes Jahr waren wir in der Pfalz bei Freunden, einige von euch kennen die, wohnen bei Landau, und wir haben die besucht und dort gibt es einige wunderschöne, richtig schön angelegte, genial, auch außergewöhnlich gestaltete und öffentlich kostenlose Spielplätze und Bewegungsorte. Also richtig cool, circa 19 Stück, glaube ich, gibt es in der Region dort, vom Allerfeinsten, und dahinter steht ein Stifter. Der heißt Dietmar Hopp, das ist einer der Gründer von SAP, also einer großen Firmensoftware in Deutschland. Und Dietmar Hopp hat auf diesen Spielplätzen eine Riesenstatue errichtet mit seiner Plakette, gestiftet von Dietmar Hopp. Nein, hat er nicht. Da steht überhaupt nichts von Dietmar Hopp auf diesen Spielplätzen. Natürlich, wenn ihr es googelt, dann werdet ihr das schon finden. Und gut, der Name à la Hopp lässt auch schon vermuten. Aber der Punkt ist, da steht keine Statue, auf die man blickt und sieht, ah, so ist der Dietmar Hopp also, sondern da stehen Spielplätze und Bewegungsparcours, auf die wir blicken und dann sagen, ah, das sagt uns wohl was über diesen Menschen aus. Wie der so tickt, was ihm wichtig ist, was ihm wertvoll ist, wofür der sein Geld so hergibt. Und ich würde behaupten, der Exodus ist ein bisschen ähnlich. Gott baut sich keinen Palast, Gott baut keine Statue auf oder so, auf die Menschen dann blicken sollten und sagen, ah, das ist unser Gott, sondern Gott handelt. Gott tut etwas in der Geschichte, Gott handelt an einem Volk und anhand dessen soll alle Welt sehen, wie dieser Gott ist. Was seine Intentionen sind, was seine Ziele sind, was sein Wesen ist. Der Exodus ist ein ganz zentrales Ereignis, an dem wir diesen Gott kennen. Und Jesus ist die zentrale Person, an der wir Gott erkennen können. Bei Jesus ist es so, dass sein Weg nach Jerusalem, zum Gericht, zum Kreuz, auch in die Auferstehung hinein, auf die Zeit, in die wir jetzt reingehen, die wird sogar wortwörtlich mit dem Wort Exodus interpretiert. Lukas 9,31 könnt ihr das nachlesen. Und Jesus sagt selbst, ich bin gekommen, um Gefangene in Freiheit zu führen. Auch wieder hier ein Bild, das wir kennen. Deswegen wollen wir jetzt noch mal ein paar Minuten damit verbringen, zu überlegen, wie kann der Exodus als Schlüssel zum Verständnis von dem Kreuz, von der Tat, von der Erlösung in Jesus verstanden werden. Nicht als Statue und Plakette, sondern als Ereignis, in dem Gott sich offenbart. Das Kreuz ist ohne Frage der Ort, an dem du und ich ganz persönlich Vergebung und Versöhnung erfahren. Und ich glaube, das ist meistens die Dimension, mit der wir auch darauf schauen. Das ist auch absolut richtig, nichts falsch daran. Aber der Exodus bringt nochmal eine andere Dimension rein. Die Exodus-Erzählung ist ja nicht eine Befreiung Israels aufgrund ihrer Schuld an der Stelle. Israel hat genügend Schuld auch verübt. Aber an dieser Stelle ist ja Israel nicht selbst verschuldet unter die Sklavenherrschaft von dem ägyptischen Herrscher geraten. Der Exodus ist eine Befreiung von Sklaverei und Unterdrückung durch die Macht der Sünde, durch der Macht des Bösen, das im Pharao personifiziert und dargestellt wird. Es ist Befreiung von Sklaverei und Unterdrückung durch die Macht der Sünde. Von der Macht der Sünde eigentlich anderer. Derer, die sie unterdrückt halten. Und Gottes triumphaler Sieg über die Mächte und Gewalten der Finsternis ist zentrales Ereignis im Exodus. Es ist der Höhepunkt des Sieges Gottes über diese Mächte und Gewalten, von Ungerechtigkeit, von Gewalt und von Tod, die all das in Frage stellen und zerstören, was Gott gut und vollkommen angelegt hat. Deswegen würde ich sagen, der Exodus weist uns nicht so sehr an dieser Stelle auf die eigene persönliche Erlösung und Befreiung am Kreuz hin, die auch richtig ist, die wir auch brauchen. Aber sie weist uns hier vor allem auf die Befreiung hin von allem, was menschliches Leben, die Fülle, zu der Gott uns geschaffen hat, zerstört und entgegensteht. Dieser Sieg wird hier errungen. Diese Befreiung wird hier erlangt. In Kolosser wieder schreibt Paulus das dann so, er hat uns aus der Gewalt, der Finsternis, der Mächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft. Durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Und in Kapitel 2,15 im Kolosser, er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Da ist viel Exodus-Sprache und Bild mit drin. Das Kreuz, so wie auch der Exodus, ist der Sieg Gottes über seine Feinde. Durch das Kreuz hat Gott uns von der Sklaverei und diesen Mächten befreit. Wir haben jetzt diese Konfrontation gelesen von Mose, Aaron und dem Pharao der dem entgegnet, ich kenne diesen Gott nicht. Und dann lesen wir die bekannten 10 Plagen, die quasi als Gericht durchlaufen werden. Und da ist auch das Passa ganz zentral drin, das müssen wir heute überspringen, das wäre zu viel, vielleicht in den nächsten Wochen nochmal. Aber im Zentrum dieser Plagenereignisse steht immer wieder die Frage, wer ist jetzt wirklich Gott? Davor war diese Konfrontation, Mose sagt, lasst das Volk ziehen, der Pharao sagt, brauche ich nicht, ich kenne euren Gott nicht, der hat mir nichts zu sagen. Und dann kommen diese Plagen, die immer wieder die Frage aufwerfen, und wer ist jetzt Gott? Der Pharao, der in seiner Kultur auch als göttliche Inkarnation gesehen wird, oder der Gott, der dem Pharao sagt, lass mein Volk ziehen? Schließlich kommt es dazu, dass Pharao das Volk ziehen lässt. Widerwillig, aber es kommt dazu. Und dann sehen wir, dass sein Herz trotzdem noch so hart ist. Weil sobald das Volk anfängt zu ziehen und er es gehen lässt, regt sich was in ihm und er stellt dem Volk wieder nach. Er kann es nicht ziehen lassen. Er kann diesen Gott nicht gewinnen lassen. Er ist der Herrscher, er ist Gott, er hat das Sagen. Wir haben das Sagen, wir entscheiden. Also Mit seiner ganzen Streitmacht zieht er dem Volk hinterher, dieses ausgehungerte Sklavenvolk an der Stelle, ja, die jetzt eigentlich mit dem Rücken zur Wand stehen. Könnt ihr auch sagen, mit dem Rücken zum Meer, zum Wasser. Sie stehen an diesem großen Wasser, an dem Schilfmeer, das für sie eigentlich unüberwindbar ist, und gleichzeitig rückt der Pharao mit seiner Streitmacht an. Hier ist der Showdown, wer wirklich Gott ist. Hier ist der finale Kampf, wenn man so will, wer wirklich der König ist. Wer hat wirklich das Sagen? Bevor wir nochmal auf diese Szene reingehen, ich glaube, wir versuchen uns selbst oft so oft zu verbessern, irgendwie voranzukommen im Leben, ob du das jetzt geistlich deutest oder nicht. Wir nehmen uns Dinge vor, wir wollen irgendwie Veränderungen im Leben bewirken. Wir haben einen Plan, wir treten da auch gut ran, aber oft bleibt der Durchbruch aus. Oder uns holt die Realität ein und trotz all der Mühe ist auch immer wieder Scheitern in unserem Leben. Und für mich war das so ein bisschen ein Bild, als ob wir das schaffen, irgendwie aus Ägypten herauszukommen und dann doch wieder vom Pharao eingeholt werden. Wir machen den Schritt raus, den ersten Schritt irgendwie ein neues Leben, irgendwas verändern und anpacken, und dann kommt doch wieder die Realität des Pharaos, die uns einholt. Und dann stehen wir mit dem Rücken zur Wand da, vielleicht hilflos uns fühlend. Aber an dieser Szene verdeutlicht Gott, dass die Macht des Bösen endgültig besiegt ist. Und dass die Rettung für alle, die auf ihn vertrauen, sicher ist. Die Errichtung der Königsherrschaft Gottes ist das erklärte Ziel vom Exodus. So ist auch das Evangelium die gute Botschaft vom Reich Gottes, das mit Jesus hereinbricht. Diese Herrschaft Gottes ist gekennzeichnet von Gemeinschaft. Sobald Gott sie anfängt herauszuführen, ist er konstant bei ihnen. Und das geht noch so weiter in diesem Buch. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, vielleicht nicht ganz exakt zutreffend, aber er bringt was zum Ausdruck. Geht so: Es hat einen Tag gedauert, Israel aus Ägypten herauszuführen, aber 40 Jahre, um Ägypten aus Israel zu bekommen. Es hat einen Tag, um Israel aus Ägypten rauszubekommen, aber 40 Jahre, um Ägypten aus Israel, aus ihrem Mindset, aus ihrem Herzen, aus ihren Gedanken herauszubekommen. Und es lag nicht daran, dass Gott seine Meinung irgendwie geändert hatte, lag nicht daran, dass die Versprechen Gottes nicht wahr waren. Es liegt auch nicht daran, dass dieses Land, das er für sie vorgesehen hat, doch nicht irgendwie mit Milch und Honig, also mit allem Guten erfüllt war. Und es liegt nicht an all diesen Dingen. Aber ich glaube, es lag daran, dass die Menschen hier nicht über das hinausblicken konnten, wo sie zuvor gewesen sind. Vielleicht auch, wo du und ich uns zuvor gefunden haben. Sie hängen immer noch in ihrem Herzen, in ihrem Mindset, in ihren Routinen und Lebensformen an dem Alten und sehnen sich tatsächlich verrückterweise immer wieder mal nach der Sklaverei in Ägypten. Sie kannten Gefangenschaft, sie kannten Angst, sie kannten Mangel. Aber sie wussten nicht, wie man mit den Augen des Glaubens sieht, auf das, was noch kommt, was Gott ihnen verheißen hat. Und ich glaube, manchmal wissen wir das auch nicht. Wir wissen sehr gut, was uns verletzt hat. Wir wissen, was alles nicht geklappt hat im Leben. Wir kennen unser Scheitern, unsere Vergangenheit. Wir wissen all diese Dinge. Aber wir tun uns schwer zu glauben, dass Gott uns wirklich in ein neues Land führt. Dass er uns wirklich in ein neues Leben führt. Und dass diese Mächte wirklich überwunden und besiegt sind. Auch wenn das jetzt noch nicht vollkommen in uns so lebt. Aber die Augen des Glaubens. Jesus sagt, er ist gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Das gilt auch für dich und für mich. Das schließt uns mit ein, egal was uns gefangen hält, in welcher Form auch immer. Er ist gekommen, um uns freizusetzen. Und nicht nur eines Tages, sondern es beginnt jetzt. Es ist schon am Aufbrechen. In unserem Denken, in unseren Gewohnheiten, in unseren Emotionen, in unserem Handeln, in unseren Sehnsüchten. Aber ich glaube, wir müssen lernen, mit diesen Augen des Glaubens zu sehen. Das Land zu sehen, das Gott verheißen hat und in das er schon hineinführt. Deswegen vielleicht nochmal mit dem Bild: Wenn du mit ihm bereits durchs Wasser gegangen bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann bleib nicht in der Wüste stehen, um dort zu sterben, wie es viele Israeliten getan haben. Sondern lass dich voranbringen von der Vision des Lebens, die Gott wirklich für dich und für mich bereithält. Wir kommen zum Schluss. Anja, ihr dürft auch gern schon vorkommen, wenn ihr möchtet. Ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber nachzudenken, dass der Exodus nicht das Ende ist. Und dieses Buch 2. Mose, Exodus, ist auch nicht eine abgeschlossene Geschichte, sondern die geht noch viel weiter. Denn das Ziel von Gottes wundersamen Handeln ist nicht Anarchie. Also das Volk einfach rauszuführen und sagen, jetzt seid ihr frei, jetzt macht euer Ding. So. Jetzt seid ihr in der Wüste oder jetzt seid ihr in irgendeinem Land und jetzt schaut ihr mal, wie ihr zurechtkommt. Das ist nicht Gottes Ziel für dich und für mich auch nicht. Das ist so wichtig zu wissen, auch wohin Gott uns führt, wofür er uns beruft. Israel steht sowohl am Anfang dieser Geschichte als auch am Ende dieser Geschichte unter einem Herrscher. Am Anfang ist es der Pharao, der verkörpert die Schlange, alles gegen Gott Stehende, die bösen Mächte, das Lebensfeindliche. Und am Ende stehen sie unter Gottes Herrschaft. Und die Frage, die dort im Raum steht, ist natürlich dann auch an diesem Punkt, jetzt ist es vielleicht doch deine und meine Geschichte, unter wessen Herrschaft wir stehen, zu wem wir aufblicken, wem unser Herz, unser Denken gehört. Deswegen ist es nicht eine Geschichte von einfach einem Pharao und dem Mose und einem Volk, sondern es ist unsere Geschichte, als einzelne Personen und als Menschen insgesamt. Und diese Unterdrückung Ägyptens, diese Sklaverei, wie du das für dich fühlst in deinem Leben, musst du selbst entscheiden oder musst du vielleicht selbst nochmal überlegen. Aber das ist nicht unsere Bestimmung. Das ist nicht das, wozu Gott uns geschaffen hat. Sondern die Freiheit und die Schönheit Edens, des Gartens, des vollkommenen Ortes, den Gott zum Leben und in Gemeinschaft mit ihm geschaffen hat. Das ist die Bestimmung Gottes. Das ist das Ziel von Anfang an und das ist auch das, worauf wir wieder hinleben und was im Exodus so grandios dargestellt wird. In dieser Exodus-Erzählung also setzt Gott sich ein Denkmal. Aber nicht in Form von einer Plakette und einer Statue, sondern in Form von einer Geschichte, von einem Handeln, auf das wir blicken können und sagen, Gott tut das wieder und wir sehen es in Jesus, er tut es wieder und er tut es immer noch. Er setzt frei. Er gibt Leben. Deswegen können wir am Ende dieser Geschichte gar nicht anders kommen, als zu dem Schluss, er ist der alleinige Gott, nicht der Pharao und nicht all das, wofür er stehen mag. Gott allein ist Gott. Er ist der Gott, der das Unrecht und die zerstörerischen Mächte und das Böse nicht ewig gewähren lässt und am Ende keine Macht neben sich dulden wird. Er ist der Gott, der befreit und der erlöst. Er ist der Gott zu neuem Leben in Gemeinschaft mit ihm führt. Und er ist der Gott, den wir loben und anbeten. Wisst ihr, wann das erste Loblied der Bibel geschrieben wird? Nachdem sie durchs Schilfmeer hindurchgehen. Nachdem sie durch das befreiende Wasser hindurchgehen, was wir oft auch mit der Taufe symbolisieren. Das neue Leben, der Herrschaftswechsel, das ägyptische Volk im Wasser geblieben, das israelitische Volk, Gottes Volk, durchs Wasser hindurchgezogen. Und am anderen Ende erklingt ein Loblied. Voll Herzens, voll Dankbarkeit, voll Lob und Anbetung. Und das ist auch unser Leben. Das darf auch unser Leben sein. Amen.